Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich habe junge Lehrer ausgebildet und dabei festgestellt, dass die Germanistik als Wissenschaft nicht unbedingt das A und O für zukünftige Lehrer ist, denn die zukünftigen Lehrer hatten ja dann Kinder vor sich oder junge Leute und die lesen ja nun nicht gleich Goethe und Schiller, sondern beschäftigen sich zunächst einmal mit dem, was man so Kinder- und Jugendliteratur nennt.
Wenn wir die Sendung mit einer Autorenstimme beginnen, dann haben wir meist eine traurige Nachricht dabei, so auch heute. Der Literaturwissenschaftler Klaus Doderer ist verstorben. Außerdem beginnt heute eine neue Reihe zum Thema Literatur und künstliche Intelligenz. Und wir betrachten zwei Bücher zu und von dem Kunstkritiker Julius Meyer-Gräfe. Zu all dem begrüßt sie Tanja Lieske. Klaus Doderer, 1925 in Biebrich geboren, war ein Pionier der wissenschaftlichen Betrachtung von Kinder- und Jugendliteratur. Während der NS-Zeit hatte er erlebt, wie diese in den Dienst einer Ideologie gestellt wurde. Das sollte sich nicht wiederholen. Dafür sorgte er als Professor an der Frankfurter Goethe-Universität. Dort lehrte er bis 1990. Aus seiner Feder sind zahlreiche Standardwerke erschienen, wie zum Beispiel das Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Hören Sie einen Nachruf von Michael Schmidt.
Als der Kinder- und Jugendliteraturforscher Klaus Doderer 1991 ein Buch herausgibt, das dem damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zu dessen 60. Geburtstag überreicht werden soll, schreibt er im Vorwort, dass diese Sammlung sich an jene wende, die in Zukunft das Schicksal der Erde und der Menschheit bestimmen würden. An jene also, die mit dem werden leben müssen, was die Erwachsenen ihnen vorbereitet hätten und die daran zu Recht viele kritische Fragen richten. Für das Selbstverständnis von Klaus Doderer ist dieses Ziel unabdingbar, denn seine Arbeit ist mit den Aufbrüchen und mit der Emanzipation der Kinder- und Jugendliteratur in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg schon früh verbunden. Im Interesse daran, eine vernachlässigte Jugendkultur zu entdecken und geistige Eigenständigkeit und ästhetisches Empfinden zu fördern.
Wer kümmert sich eigentlich wissenschaftlich um diese Literatur, die ja nicht nur von heute ist, sondern die es seit Jahrhunderten gibt und sogar in der Antike schon vorhanden war?
Geboren wird er am 20. Januar 1925 im Wiesbadener Vorort Biebrich als Sohn einer bürgerlichen Familie. Der Junge wächst in einem künstlerisch interessierten und inspirierten Umfeld auf, erlebt aber zugleich die Indoktrinationen und Disziplinierungen nationalsozialistischer Jugendorganisationen. Er studiert in Marburg und arbeitet dann für einige Zeit am Pädagogischen Institut in Darmstadt, ehe er 1963 den Ruf als Gründungsprofessor des neuen Instituts für Jugendbuchforschung der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität erhält. Dieses Institut wird in der Folge schnell zum Impulsgeber einer neuen Sicht auf die Literatur für junge Leserinnen, profitiert aber auch davon, Teil einer umfassenderen Bewegung zu sein, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Kinder- und Jugendliteratur als Element der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft ernst zu nehmen beginnt.
Dann kommen mehr und mehr auch diese Probleme der Umwelt in die Kinderliteratur als Themen rein. Die Frage des Annehmens von fremden Kulturen. Dann solche Probleme wie die Misshandlung von Kindern oder aber auch die Gefahren, die Kinder haben, indem sie in eine gewisse Drogenabhängigkeit kommen. Diese sind Themen, die sofort auch in der Jugendliteratur übernommen worden sind.
Klaus Doderer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben ihre Forschungen als sozialwissenschaftlich fundierte kritische Literaturwissenschaft. Sie arbeiten auf, welche konservativ-autoritären und ideologischen Traditionen in der Kinderliteratur der jungen Bundesrepublik weiterwirken, weil ehemalige Mitläufer und Unterstützer des nationalsozialistischen Regimes weiterarbeiten oder wieder veröffentlichen. Sie beginnen die langwierige Arbeit an einem umfassenden Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur und schreiben Monographien zur Geschichte von Gattungen und von bedeutenden Vertretern der Literatur für junge Leser. Klaus Doderer fördert zudem den internationalen Austausch von Forschern und besonders, Jahrzehnte vor dem Fall der Mauer, den intensiven Kontakt mit osteuropäischen Literaturen. Als Gründervater und als Pionier wird er denn auch für diese Leistungen mit vielen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt.
Michael Schmidt erinnerte an den Literaturwissenschaftler Klaus Doderer. Ebenfalls vermeldet wurde heute, dass Lilo Fromm im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Die 1928 in Berlin geborene Künstlerin verbrachte ihre Jugend in Berlin, Ostpreußen und an der Nordsee. Seit ihrem Debüt 1957 hat sie das Gesicht der Kinder- und Jugendliteratur mit vielen hundert Illustrationen geprägt. Besonders bekannt war ihre Illustration eines Märchens der Gebrüder Grimm, Der goldene Vogel. Dafür gab es den Jugendbuchpreis 1967. Themenwechsel. Sprachmodelle. So werden heute die mächtigsten Computersysteme genannt, wie ChatGPT von Microsoft und OpenAI oder Bard von Google. Man kann sie Gedichte schreiben, Märchen erfinden oder Fortsetzungsgeschichten erzählen lassen. Für unser Literaturverständnis wirft das einige Fragen auf. Und die wollen wir in unserer Reihe Literatur und künstliche Intelligenz beleuchten. Heute lässt Achim Killer die Geschichte der sprechenden Computer Revue passieren. Sein Beitrag beginnt mit der Stimme des Informatikers Joseph Weizenbaum.
Das war so eine Art Parodie. Mithilfe dieses Programms konnte man mit einem simulierten Psychiater sprechen, in Anführungsstrichen, natürlich über eine Schreibmaschine, in natürlicher Sprache, also Englisch in diesem Fall.
So Joseph Weizenbaum, der Mann, der dem Computer das Sprechen beigebracht hat. ELIZA heißt das Programm, das der MIT-Professor 1966 erstmals öffentlich vorführt. Eine Demo, die die gewaltigen Möglichkeiten der Sprachverarbeitung aufzeigen soll. Wenn ELIZA etwas gefragt wird, sucht es im Wörterbuch nach verwandten Begriffen und antwortet dann mit hinterlegten, vorformulierten Sätzen. ELIZA gilt als Prototyp moderner Bots wie ChatGPT. Die Demo von 1966 ist ein voller Erfolg. Das Publikum ist begeistert und Joseph Weizenbaum ist entsetzt.
Das hat eine Sensation ausgelöst und manche, auch sogar Psychiater, dachten, es war der Anfang der automatischen Psychiatrie und so weiter. Und das hat mich sehr gestört, geärgert, also ein großes Stück Nonsens.
In der Folge wandelt sich Weizenbaum vom Computerwissenschaftler zum Gesellschaftskritiker. Sein Programm ELIZA aber wird weiterentwickelt und die Grundlage späterer Expertensysteme. In der Medizin etwa sind sie weit verbreitet, quasi sprechende Datenbanken, Informationsspeicher, die man nicht mit einer künstlichen Standardsprache für die Erstellung und Bearbeitung von Datenbanken abfragt, sondern auf Deutsch oder Englisch. Expertensysteme haben den Nachteil, dass sie erst einmal aufwendig programmiert werden müssen. Das hat auch der Autor und Medienkünstler Andreas H. Drescher erfahren. Maldix nennt er sein Projekt, mit dem er sich seit Jahren beschäftigt.
Ja, ELIZA ist, wenn man so will, die Ur-Urgroßmutter von Maldix, also mit der alles angefangen hat.
Maldix Expertise soll einmal darin bestehen, Leserinnen und Lesern ansprechende Literatur vorzuschlagen.
Wie könnte ich für einen ganz bestimmten Gesprächspartner exakt an diesem Tag, exakt in dieser Stimmung, aus einem großen Prosakonvolut gerade das Kapitel heraussuchen lassen, was dem in diesem Augenblick am meisten gibt?
Bekannte und angestellte Programmierer helfen Drescher bei seinem arbeitsreichen Vorhaben, geben Literatur ein und schreiben Dialoge. Eine Erfolgsgeschichte wird trotzdem nicht raus. Und der unfreiwillige Erfinder der Chatbots, Joseph Weizenbaum, gutiert das Projekt schon gar nicht.
Ich kann mich erinnern, ich habe Joseph Weizenbaum mal auf einem Symposium in Mainz kennengelernt. Da war er schon ganz zum KI-Kritiker geworden. Und ich habe mich in aller Form bei ihm bedankt. Das war ihm gar nicht so recht dafür, was er da an urgroßmuttergenen Maldix zur Verfügung gestellt hat.
Moderne sprachverarbeitende Systeme wie ChatGPT funktionieren anders. Sie schlagen nicht in Wörterbüchern nach und geben keine vorformulierten Sätze wieder. Mit einer Sprache umzugehen, erlernen sie eigenständig im Kontext großer Textmengen, die im Internet stehen. Daraus bilden sie dann semantische Räume mit deutlich mehr als den drei Dimensionen, die man sich gemeinhin vorstellen kann. Und wenn sie lernen, beschäftigen sie damit Supercomputer über Wochen hinweg. Aber trotz all des technischen Aufwands entwickeln sie weder ein Bewusstsein noch ein Verständnis für die gelernte Sprache. Statistik bestimmt die Wortfolge ihrer Sätze. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das Einzige, was sie beherrschen. Emily Mbender, Linguistikprofessorin an der University of Washington, hat denn auch das mittlerweile einschlägige Verdikt über die modernen Bots formuliert.
In 2021, we wrote the stochastic parrots paper.
2021 haben wir das Paper mit den stochastischen Papageien geschrieben, als der Trend zu immer größeren Sprachmodellen sich abzeichnete. Und es schien niemanden zu geben, der Stopp sagte und fragte, läuft da was falsch?
Wait a minute, what could go wrong here?
Andreas Dreschers bisherige Arbeit an einem Literaturbot ist durch die technische Entwicklung obsolet geworden. Hinter Sprachsysteme wie ChatGPT gibt es kein Zurück mehr. Drescher nutzt jetzt aber die Programmierfähigkeiten eben dieser künstlichen Intelligenzen, um sein Projekt voranzutreiben. Die Kernkomponente sei bereits fertig, erzählt er.
Und faszinierenderweise habe ich das genau mit GPT-4 vor ein paar Tagen in Python programmiert. Also dieser Nukleus meiner Idee, mit künstlicher Intelligenz überhaupt umgehen zu wollen, ist mittlerweile tatsächlich auch in eine Programmiersprache gegossen.
Und das größte Defizit von ChatGPT wird man Maldives nie vorwerfen können. Da ist sich Drescher sicher. ChatGPT fantasiert oft, statt Fakten zu präsentieren. Maldives wird es wohl auch tun, aber niemand wird es ihm übel nehmen.
Maldives sagt von sich, der ist der wilde Reiter, also ein Windgeist. Na, da weiß man von vornherein, dass man von dem eigentlich keine Google-Antworten bekommen kann. Und das Halluzinieren ist in der Figur mehr oder weniger bereits angelegt. Also wenn ein Windgeist einem ein bisschen Unsinn erzählt, dann ist er einfach im Wortsinn verblasen. Und man braucht sich nicht so viele Sorgen, um die Fußnoten zu machen.
Ein Beitrag von Achim Killer zu den Mutterprogrammen der heutigen KI. Und wir begannen damit eine Reihe über künstliche Intelligenz. Die läuft noch bis nächsten Montag. Und nun zu Julius Meyer-Graefe. Er war nach 1900 einer der wichtigsten und bekanntesten Kunstkritiker des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Für die Frankfurter Zeitung und das Berliner Tageblatt schrieb er elegante Kunstkritiken. Und sein besonderes Verdienst ist es, dass er die impressionistische Kunst aus Frankreich bekannt gemacht hat. Skandale gab es auch um diesen illustren Mann, dessen wichtigste Kritiken der Schweizer Nimbus Verlag jetzt gesammelt und veröffentlicht hat. 1928 nämlich gab Meyer-Graefe eine Expertise zu 33 Gemälden, die Van Gogh zugeschrieben wurden. Meinen Kollegen Stefan Koldehoff habe ich gefragt, was war denn damals los?
Naja, er hatte da ein bisschen die Rollen miteinander vermengt. Er war ja auf der einen Seite der Kritiker, der Kunstschriftsteller, der das Verdienst hatte, über ganz viele Künstler groß gemacht zu haben durch erste Bücher, die er über sie geschrieben hatte. Ob das Renoir war, ob das vor allen Dingen Van Gogh war, viele andere auch, über Manet hat er geschrieben. Aber er hat immer mit Bildern auch gehandelt, von Anfang an. Er kam ja aus dem Kunsthandel ursprünglich. Und bei Van Gogh hat er einfach nicht aufgepasst. Da tauchen plötzlich Mitte der 1920er Jahre in einer bis dato völlig unbekannten Galerie, Otto Wacker, vorher Tänzer gewesen, der Inhaber, tauchen diese über 30 angeblich unbekannten Van Gogh-Gemälde auf. Und Meyer-Graefe sagt, die sind alle echt und fällt damit dann kürzester Zeit fürchterlich auf die Nase, weil sich herausstellt, es sind alles Fälschungen. Der Galerist kommt ins Gefängnis und Meyer-Graefe ist unendlich beschädigt nach diesem Skandal.
Da lagen ja schon mehr als drei Jahrzehnte hinter ihm, in denen er eine Autorität war, wenn auch eine vom Rande kommende. Denn 1867 im Bannert geboren, war er ja sowas wie ein Autodidakt. Er war kein studierter Kunsthistoriker. Und er hat der, wie er es nannte, Verbeamtung des preußischen Kunstbetriebs auch immer den Kampf angesagt. Wie war es ihm denn gelungen, zu einer solchen Koryphäe zu werden?
Er kam aus der Praxis, er kam aus dem Kunsthandel. Er hatte eigentlich mit Möbeln, mit dekorativer, mit angewandter Kunst begonnen, hatte dann auch in Paris eine entsprechende Galerie geführt. Und da kamen dann zwei Sachen zusammen. Erstens Paris, damals unbestritten der Nabel der europäischen Kunstwelt. Als nächstes kam dann gleich Berlin, aber ganz oben stand Paris. Und zweitens eben diese Praxis und die damit verbundene nicht-akademische Sprache. Wer Kunst verkaufen will, der muss ja beschreiben in einer Sprache, die Menschen verstehen. Und das konnte Meyer Graefe. Er hatte eine sehr spitze Zunge und sehr spitze Feder. Er konnte polemisch sein. Also alles, was man damals und eigentlich auch heute an Kritikern liebt. Und das hatte Erfolg.
Seine kurzen Texte, also seine Kritiken und Glossen, die in Tageszeitungen erschienen sind, sind nun wieder aufgelegt in einem Buch, das den Titel trägt: Kunst, Kulissen, Ketzereien. Wie lesen sich diese Texte denn heute? Sind die noch so spritzig wie damals?
Also ich finde sie ungebrochen frisch, was den Stil und den Inhalt angeht. Und dann kommt dazu diese Namen, von denen wir da jetzt sprechen. Von Delacroix über Renoir, Van Gogh haben wir gerade schon genannt und. Das sind ja heute Götter der modernen Kunst und die werden auch nicht mehr hinterfragt. Aber ich finde es immer schön und wichtig, sich auch die Frage zu stellen, wie sind die das eigentlich geworden? Und in der Zeit sind ja Meyer Graefes Texte entstanden und sie vor dem Hintergrund zu lesen, für mich ist das ein riesengroßer Gewinn gewesen.
Es ist vor kurzem ein zweites sehr entdeckenswertes Buch aus seiner Feder erschienen. Kurz nach diesem Wacker-Skandal hat er Berlin ja verlassen, ist nach Südfrankreich gegangen, an einen Ort, der Saint-Cyr-sur-Mer heißt. Und seine Anwesenheit dort gab tatsächlich auch den Ausschlag dafür, dass das benachbarte Sanary-sur-Mer zu einem Zentrum der deutschen Emigration wurde. Lässt sich Herr Koldehoff aus all dem denn schließen, dass Meyer Graefe im Nationalsozialismus nicht so beliebt war, dass er auch mit dem Regime gefremdelt hat?
Also das sicherlich. Umgekehrt wurde dann aber auch ein Schuh drauf. Ich meine, er hat sich engagiert für die französische Kunst, für die Impressionisten, für die Postimpressionisten, also auch Toulouse-Lautrec und Gauguin und Matisse und Picasso, was so alles nachfolgte. Und das war natürlich für die Nationalsozialisten die Kunst des französischen Erbfeinds. Das war es schon im Kaiserreich gewesen und jetzt bei den Nazis dann wieder. Da wusste er sicherlich, dass er da nicht mehr sehr gut würde reüssieren können. Und das führte eben dazu, dass er letztlich dort geblieben ist. Es war eigentlich mal erst ein längerer Aufenthalt, wie man sich das so leisten konnte in bestimmten Kreisen. Und er hat sich dann aber entschieden, tatsächlich dort zu bleiben.
Der Roman, den er damals geschrieben hat, wurde tatsächlich auch nicht zeitnah veröffentlicht, sondern ist jetzt zum ersten Mal erschienen. Der Kampf um das Schloss heißt dieses Buch. Wer kämpft denn damit oder gegen wen?
Naja, es kämpft das Alter Ego von Julius Meyer Graefe gegen den Besitzer der in Anführungsstrichen Villa oder des Schlosses, wie es im Titel heißt. Es ist eigentlich ein heruntergekommenes Landhaus, was eigentlich auch überhaupt nicht seinen Ansprüchen genügt und findet aber in diesem Vermieter, den er da hat, einen ganz guten Sparringspartner auf Augenhöhe. Die beiden führen intellektuelle Debatten und so erfährt man eben sehr viel über die Zeit, die irgendwann die Zeit des Exils für viele Menschen werden muss, nach 33, aber eben auch ganz viel über die Vergangenheit in Berlin.
Es ist ein heiteres Buch. Man erkennt den Plauderton des Feuilletonisten durchaus wieder. Dennoch liegt auch so ein leichter Schleier der Melancholie über all dem. Haben Sie das genauso gelesen?
Ja, absolut, weil Meyer Graefe sich natürlich völlig der Tatsache bewusst war, dass da eine Zeit zu Ende geht. Für ihn als Schriftsteller, durch die Nationalsozialisten, durch andere Formen, die inzwischen seine Bücher abgelöst hatten. Ich glaube, dass er sich immer wieder zurücksehnt. Für uns natürlich kaum vorstellbar, für uns, viele von uns ist Südfrankreich das Paradies auf Erden. Ja, er ist wehmütig, aber Sie haben es gerade schon gesagt, er klagt eigentlich nicht wirklich. Es ist eine sehr schöne lakonische Sprache, in der er das tut.
Das sagt Stefan Koldehoff. Wir sprachen über zwei Neuerscheinungen zu dem Kunstkritiker und Schriftsteller Julius Meyer Graefe. Sein Roman Der Kampf um das Schloss ist nun erstmals im Verlag Berlinica erschienen. Berlin und New York, 192 Seiten, 20 Euro. Im Schweizer Nimbus Verlag erschien der Band Julius Meyer Graefe, Kunst, Kulissen, Ketzereien, Denkwürdigkeiten eines Enthusiasten, herausgegeben von Bernhard Echte. 584 illustrierte Seiten kosten 38 Euro. Und das war's im Büchermarkt. Nach den Nachrichten begrüßt sie Lennart Pyritz zur Sendung Forschung aktuell, unter anderem mit Informationen zu dem verschwundenen Tauchboot. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.